Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, kann man erfolgreich? Nein. Vermutlich eher unglücklich in die Trainingscamps gestartet sind. Also Preseason ist im vollen Gange. Der Monat, es finden die ersten Footballspiele statt. Es ist Preseason, ja. Man freut sich und nach einer halben Stunde denkt man sich so, cool, jetzt kann bitte die Regular Season losgehen. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Letztes Mal ja nicht und davor hatten wir Pause. Ist für dich ja quasi jetzt auch Ende der Sommerpause hier. Ich hoffe, du hast die Sommerpause gut genutzt.
Ich hatte ja schon einen Gastauftritt bei den Trash Talk Patriots vor, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen, war dazwischen dann anderweitig beschäftigt. Es wird Zeit, dass wieder losgeht.
Sehe ich ähnlich. Und die Dolphins haben ja schon losgelegt. Und kurz, was euch diese Folge erwartet, wir sprechen so allgemein über die Trainingscamps, über das, was in den Trainingscamps passiert ist. Dann würde ich sagen, dass wir so ein bisschen auch darüber sprechen, wie man das Ganze einsortieren soll, weil Preseason und Training Camp Season ist, entweder die Leute sind ultra schlecht oder ultra gut. So irgendwie dazwischen gibt es in Training Camps nichts. Darauf werden wir vermutlich kurz eingehen und dann über ein paar Gerüchte rund um die Miami Dolphins und reden. Und dann gehen wir noch kurz, wir hatten das ja, mich und ich hatten das ja kurz irgendwie angesprochen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das jetzt auch hier. Die Kollegen von Downset Talk, also Kollege Kröger und Franke, haben ja die AFCs schon analysiert. Und Tobi hat sich ein paar Sachen rausgeschrieben. Und wir werden dann kurz darüber sprechen, was Tobi denn so oder uns so aufgefallen ist beim Downset Talk. Und wie wir das sehen, ob wir dem zustimmen, ob wir dem nicht zustimmen, ob wir da was ergänzen möchten. Und ja, ihr könnt uns gerne Feedback dazu geben, wenn ihr sagt, jo, finden wir cool oder nicht. Ich habe ja schon gehört, dass bei der Footballerei sind die Dolphins nicht so gut weggekommen. Ich überlege dort noch eine Reaction zu machen. Ich meine, wir haben genug Zeit jetzt in der Preseason, da kann man sowas mal easy peasy auch ein bisschen nach hinten schieben. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt einfach Bescheid. Vielleicht können wir das auch als Live-Format mal machen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir freuen uns. Genau. Also, viele Sachen sind quasi on the way. Und genau, damit würde ich sagen, starten wir einfach in die Folge rein. Und Tobi, ich glaube, wir starten einfach mit der größten Geschichte, die leider ja uns widerfahren ist. Und zwar, war es die erste oder war es die zweite Trainingseinheit? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste Jalen Ramsey, unser Star-Cornerback, neben unserem anderen Star-Cornerback, mit einem Wagen das Trainingsgelände verlassen. Und ja, die Gewissheit kam dann am nächsten Tage. Und zwar, Jalen Ramsey fällt aus. Tobi, was hat er, wie lange fällt er aus?
Das ist, also das, der erste Teil der Frage ist relativ einfach, der zweite Teil ist relativ schwierig. Diagnose war, nachdem sie erst ihn untersucht hatten, dann haben sie ein MRT gemacht und dabei ist dann rausgekommen, dass er sich seinen Meniskus schwer verletzt hat. Sie haben sich dann im Anschluss dazu entschieden, direkt dann eine Operation mit ihm durchzuführen. Die war am letzten Freitag. Und der Ausfall, was so die Ärzte sagen oder das, was man so erwartet, ist wahrscheinlich, dass er erst im Dezember wieder spielt. Er hat was anderes gesagt, aber er muss auch was anderes sagen. Er sagt, komm, ist egal, die Diagnose und die Ausfallzeit unterbiete ich locker. Ich stehe im November wieder auf dem Platz. Das sagt er. Aber was vielleicht das Positive ist, bei der OP ist jetzt nichts anderes gefunden worden. Es ist wirklich nur die Meniskus-OP gewesen und die OP ist gut gelaufen. Er ist in Krücken auch schon wieder auf dem Trainingsplatz und gibt sich voll und ganz einer Mentorrolle hin, was ich sehr beeindruckend finde.
Ja, darüber können wir gleich noch sprechen. So, das wollte ich sagen. Und die Geschichte ist ja, der fällt jetzt aus. Und wir haben uns alle so ein bisschen irritiert angeschaut, als wir in der zweiten Runde Cam Smith gedraftet haben. Ich finde den Spieler immer noch, also ich fand ihn damals schon richtig cool. Und jetzt ist es natürlich, hat Chris Gere quasi alles richtig gemacht. Ne? Preventive Maintenance sozusagen. Also vorher schon mal dafür gesorgt, falls was passiert, haben wir was. Und jetzt stehen wir zumindest nicht mehr so ganz so blank da, würde ich behaupten. Und wir haben natürlich Eli Apple unter Vertrag genommen, was mich so ein bisschen hat schmunzeln lassen. Und es ging ja auch durch die ganzen Medien, ob Tariq denn das überhaupt so gut findet, weil die beiden hatten sich auch schon so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt sagen, Jalen Ramsey war der Dreh- und oder einer der wichtigen Cornerstones für diese Defense, und ich denke, das können wir einfach mal so behaupten. Was bedeutet das? Also die Frage ist ja, bis wann er wiederkommt. Und ich glaube, dass die schlechteste Timeline war Anfang Dezember, oder?
Das ist so die schlechteste Timeline, die man hat. Aber aus den letzten Jahren bin ich da etwas vorsichtig, weil gerade unsere sehr teuren Neuzugänge haben ja mit ihren Verletzungen, ist ja jetzt der dritte richtig dicke, mit einem großen Vertrag ausgestattete Spieler, der vor der Saison quasi schon ausfällt. Das hatten wir ja bei Byron Jones und bei Will Fuller auch. Da hat man ja auch gesagt, ja, mal gucken. Also ich bin da vorsichtig geworden. Lass ihn im Dezember wieder auf dem Platz stehen, da bin ich zufrieden.
Ja, ich bin, weil die Geschichte ist ja dann, okay, was, oh, ja, die Dolphins und wie sind wir denn bis dahin überhaupt? So. Und ich bin das mal durchgegangen. Wir spielen bei den Chargers, bei den Patriots, wir spielen zu Hause gegen die Broncos, bei den Bills, zu Hause gegen die Giants, gegen die Panthers. Dann müssen wir zu den Eagles, spielen zu Hause gegen die Patriots, spielen bei den Chiefs, bye week, zu Hause gegen die Raiders und dann zu den Jets. Das sind die Spiele, die wir bis dahin haben. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn wir, das sind bis zu den Jets, sind es dann 11 Spiele. Wenn wir bei diesen 11 Spielen dann nicht mehr als 6 Niederlagen haben, also 6-5, also 5-6 im Prinzip stehen, dann können wir auch noch mal so einen Run hinlegen, weil wir spielen dann Anfang Dezember bei den Commanders in Washington, zu Hause gegen die Titans, zu Hause gegen die Jets, zu Hause gegen die Cowboys, bei den Ravens und zu Hause gegen die Bills. Das kann man alles gewinnen. Ja, vielleicht gehen wir damit ein oder zwei Niederlagen raus. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall, wenn Ramsey zurückkommt und uns noch besser macht, sollte das jetzt nicht den großen Einfluss haben. Natürlich gegen die Chiefs und gegen die Eagles tut's natürlich besonders viel, weil wir da so einen Spieler der Klasse wie Jalen Ramsey natürlich zu 100% gebraucht hätten. Natürlich bei den Bills und bei den Chargers tut's genauso weh. Es sind 4 Spiele, wo uns das wirklich, wo ich sage, dass es effektiv tut uns das weh. Broncos muss man sehen, Patriots halte ich nicht für so offensiv, auch wenn sie jetzt einen wirklichen Offensive Coordinator haben, die finde ich so stark. Giants, ja. Und dann sind es auch die Raiders und die Jets. Und ja, man kann sagen, das tut überall weh, weil auch die Raiders nicht zu unterschätzen sind. Auch die Jets natürlich mit Aaron Rodgers da vielleicht noch eine andere Nummer mitzureden haben oder mitreden wollen. Schwierig das Ganze, aber insgesamt bricht uns das noch nicht den Nacken als oder nicht so das Genick, als würde die ganze Saison ausfallen. Und ich denke, dass wir mit diesem Team und gerade mit der Offense, und wir müssen ja auch da mit der Offense, die eingespielt ist, ja, Tour, der das erste Mal in seiner Karriere denselben Koordinator hat für mehr als ein Jahr, all diese Sachen, die positiv darauf einwirken, dass wir mit der Offense die Spiele angehen und die Defense uns halt nicht daran hindert, Spiele zu gewinnen. Was ja letzte Saison hatten wir einfach einen Durchhänger mit unserer Defense. Ich glaube, dass das dieses Jahr nicht passieren wird. Und dementsprechend sehe ich das deutlich positiver, also beziehungsweise deutlich relaxter, auch wenn es quasi der Spieler unserer Defense ist, wenn man das so beschreiben möchte. Aber ich gehe davon aus, dass ein Vic Fangio damit umgehen kann. Und dadurch, dass wir immer noch gut aufgestellt sind auf Cornerback. Ich würde immer noch sagen, dass wir sehr gut aufgestellt sind sogar mit Cam Smith, mit Kader Kahu, mit Xavier Howard, der jetzt vielleicht wieder komplett fit ist. Also das ist für mich halt so ein Thema, wo ich sage, Eli Apple, nicht vergessen, ja. An apple a day keeps I don't know away, ja. Schauen wir mal. Und dann, du hast es schon gesagt, Tobi, der auch als Mentor tätig ist. Was macht er denn?
Also, wie gesagt, er muss zwar noch auf Krücken gehen, aber er ist schon wieder auf dem Trainingsplatz. Das Training geht ja weiter. Und er macht sich besonders, das habe ich bei einigen Beatwritern gelesen, er macht sich besonders um Cam Smith verdient und coacht den so ein bisschen, zeigt ihm so ein paar Tricks und hilft ihm so ein bisschen. Und schon alleine durch seine Anwesenheit soll er wohl die anderen besser machen.
Glauben wir das?
Ja, also ich glaube nicht, dass er so eine Auswirkung hat, dass er nur alleine, weil er da steht, die anderen besser macht. Aber er ist ein Vollprofi und er ist ein Vollprofi der Elite-Qualität. Und ich gehe davon aus, dass wenn er Cam Smith so ein bisschen an die Hand nimmt und ihm so ein paar Tricks zeigt, dass sich Cam Smith auf jeden Fall verbessern kann. Erstes Jahr Cornerbacks, Rookies in der Liga ist ja immer so ein Fall, aber es kann auf jeden Fall, es schadet nicht und wird auf jeden Fall hilfreich sein, denke ich, wenn er jetzt neben Vic Fangio noch einen zweiten sehr gut dafür veranlagten Mentor hat. Das ist auf jeden Fall das, was sich jeder Trainer wünschen kann.
Okay, wird er auch nur Igbinoghene besser machen können?
Das ist die große Frage, ob das funktioniert. Da denke ich, ist es in erster Linie so, dass da viele Gespräche stattfinden müssen. Das ist erste Aufgabe von Vic Fangio und von dann auch von Jalen Ramsey sein dürfte, den Jungen mal moralisch und so vom Selbstvertrauen her wieder aufzubauen. Weil ich kann mir vorstellen, dass nach den Jahren, die Noah bei uns erlebt hat, zumindest sein Selbstvertrauen und sein Vertrauen in sein footballerisches Können doch arg angegriffen sein dürfte.
Ja, schauen wir mal, ob sich das auch positiv auswirkt. Ja, weil
anders gesagt, schlechter kann es ja auch nicht mehr werden.
War ja letztes Jahr eine spielentscheidende Interception gefangen.
Richtig.
Ja, das reite ich auch, bis es nicht mehr geht. Ja. Gut. Das weitere Thema ist dann natürlich allgemein zu den Trainingscamps. Tobi, trainieren die jetzt durch bis zum Season-Start oder gibt es irgendwelche Unterbrechungen oder wie funktioniert das Trainingscamp?
Es gibt, ich meine, 10 bis 12 Termine, die Dolphins festgelegt haben. Von denen sind, ich meine, 3 öffentlich und die anderen nicht. Sie haben ja auch noch Preseason-Games, das heißt, sie haben, glaube ich, ein Heimspiel und 2 Auswärtsspiele, bei denen sie reisen müssen. Da wird es dann so sein, dass sie Joint Practices haben. Das kennt man aus den vergangenen Jahren. Das ist immer dann, wenn sich die Mannschaften 90 gegen 90 auf dem Platz prügeln. Dann ist Joint Practice. Das haben sie bei den Falcons und ich glaube auch bei den Jaguars vereinbart, dass die gemeinsam trainieren und dass man da sehen kann, wo man dann auch im Vergleich zu anderen Teams steht, auf die man in der Saison nicht trifft.
Ja, und ich sage mal so Joint Practices sind immer ganz nice, weil man hat andere Matchups, man lernt andere Sachen kennen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Riesenvorteil. Und wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht. Ich glaube, bei den Trainings, wo wir beteiligt oder die Dolphins beteiligt waren, gab es, glaube ich, keine Prügeleien, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend schauen wir einfach mal, ob da sich was entwickelt. Aber ich denke, in der Regel sollte es da relativ gut über die Bühne gehen und alle benehmen sich hoffentlich.
Ja. Allgemein, wie du gesagt hast, die Prügeleien die befürchtet man ja schon im Dolphins-Training zwischen Eli Apple und Tyreek Hill, aber ich habe noch nichts gehört.
Ich auch nicht, außer dass ich jetzt natürlich sage, oh ja, der Eli Apple, ja, Tyreek Hill macht mich zu einem besseren Spieler und so. Der ist schon witzig, ne? Wenn die halt Ewigkeiten gegeneinander spielen, da zusammen und dann, oh ja, also der auf jeden Fall.
Also es ist nicht so schlimm wie der eine von den Cowboys und der eine von den Raiders. Crabtree und, oh Gott, wie hieß der andere noch? Die sich gegenseitig die Goldketten auch vom Gesicht gehauen haben und gleich beim ersten Snap der Football gar nicht interessiert hat und direkt aufeinander losgegangen sind. Also so schlimm ist nicht.
Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein.
Ja, man muss auch mal zeigen, heute habe ich keinen Bock, gegen den spiele ich nicht. Dann nehme ich ihn wenigstens mit runter.
Richtig. Uff. Ja, aber allgemein, wenn wir auf das Trainingscamp, die Trainingcamps Tage jetzt die ersten der Dolphins gucken, muss man sagen, ja, es gab ein paar positive Berichte. Die Defense hat gerade am zweiten Trainingstag nach der Ramsey-Verletzung wohl ordentlich dominiert. Gerade die D-Line ist unsere Offensive-Line wohl deutlich überlegen. Dazu muss man sagen, dass Terron Armstead auf der Player Unable to Perform auf der sogenannten PUP-List am Anfang der Saison gelandet ist. Den haben die jetzt aber schon wieder runtergenommen. Das heißt, er kann jetzt wieder am Training teilnehmen, nimmt dies auch, aber nicht in Pads, sondern halt ganz normal. Ein Spieler, also da bin ich auch recht entspannt, weil so ein Spieler wie Terron Armstead, der muss sich das nicht unbedingt geben, jetzt in Pads zu trainieren, weil ja, der hat bewiesen, dass das kann und der kann sich dann eher dazustellen, Leuten noch was beibringen. Und das ist, denke ich, ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man auch die Verletzungshistorie sieht. Er selber hat ja noch gesagt, man musste jetzt das Knie in dieser Offseason mal machen. Rest brauchte man jetzt nicht machen, aber das Knie, da führte kein Weg dran vorbei. Das ist, denke ich, auch nochmal so ein Thema, wo ich sage, okay, cool. Wenn ich überlege, wo wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt mit Terron Armstead standen, wo von Experten gesagt wurde, oder vom medizinischen Fachpersonal gesagt wurde, Dude, am besten, du spielst gar keinen Snap dieses Jahr. Und dafür hat er doch ein paar viele Snaps gespielt. Also normale Snaps für seine Verhältnisse. Viele Snaps für jemanden, der gar nicht spielen sollte. Und ich denke, natürlich müssen wir davon ausgehen, dass er nicht durchspielt die Saison. Aber dass er sich was gemacht hat und dass er da ja mehr Ruhe hat mit seinem Körper, ist auf jeden Fall, denke ich, die richtige und wichtige Herangehensweise. Tobi, was ist dir Positives zu Ohren gekommen von Trainingscamps? Was hältst du von den Trainingcamps? Und ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Seite.
Also generell muss man ja von den Trainingscamps nicht alles glauben, was da steht, weil schlechte Dinge werden sie kaum berichten, sondern es ist immer alles toll, es ist immer alles super. Also von daher sollte man das mit Vorsicht genießen. Aber was man so zwischen den Zeilen lesen kann, es entwickelt sich was. Gerade auch in der Defense. Da scheint es von Tag 1 an diesen Fangio-Faktor zu geben, der sich auch wirklich niederschlägt. Gerade auch, was die Person von zum Beispiel Bradley Chubb angeht. Der scheint wohl im Trainingscamp jetzt sehr zu überzeugen. Gut, es ist auch seine erste Saisonvorbereitung bei den Dolphins. Er kennt Vic Fangio aus seiner Zeit bei den Broncos. Da konnte er schon glänzen. Und wenn er das in Miami zeigen kann, es macht schon Mut. Was weiter Mut macht, ist die Personalie David Long Jr., unser neuer Linebacker, den wir von den Titans geholt haben. Der scheint wohl von Tag 1 an deutlich zu machen, dass er ein deutliches Upgrade auf der Linebacker-Position ist gegenüber zum Beispiel einem Elandon Roberts oder so. Da haben wir, und das sehen auch viele Experten so, einen echt guten und auch für seinen Vertrag recht günstigen Schnapper gemacht. Und der kann in der Defense, so wie Fangio sie darstellt, offensichtlich eine sehr gute und sehr positive Rolle spielen. Auf die Secondary bist du eben schon mal kurz eingegangen. Wir haben Cam Smith erwähnt. Der hat einige sehr gute Plays, zeigt die auch. Und was mich positiv stimmt, ist die Tatsache, Kader Kuhu macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also da haben wir tatsächlich einen Diamanten gefunden und der hat gerade auch, was so unsere Wide Receiver angeht, die ja nun nicht gerade die schlechtesten der Liga sind, durchaus einige Momente gehabt, wo er da sehr stark gespielt hat und da auch überzeugen konnte. Wenn er das in die Saison rettet, wie du sagst, vielleicht merken wir es gar nicht so stark, dass Jalen Ramsey fehlt.
Ja, ich denke sowieso, also wir sind ja in einem Fenster und dieses Fenster bespielen wir mit der Defense und der Offense und unsere Offense sollte halt der toneingebende Teil sein, so wie letztes Jahr auch. Und da sehe ich keinen Grund, warum sie es nicht sein sollten. Auch hier denke ich, dass Mike McNinney sich weiterentwickeln wird und er sollte sich ja auch weiterentwickeln, Second Year Head Coach, und er wirkt auch wie jemand, der sich dann weiterentwickeln will. Also das so schätze ich ihn aus tausenden Kilometern Entfernung ein. Natürlich ist es alles sehr positiv, weil ich bin Fan der Miami Dolphins. Aber so wirkt er auch auf mich als Typ, so wie er seine Pressers gibt und so weiter und so fort. Trainingscamp, Camp, du hast es schon gesagt, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil irgendwie gibt es 200 MVPs während der Training Camp Saison und ja, schwierig. Insgesamt denke ich, dass die Dolphins auch auf dem richtigen Weg sind und das wird auch so dargestellt und ich, ja, viel kann ich da so gar nicht mehr zu sagen, weil das ist alles recht positiv. Jalen Ramsey trügt dieses ganze Bild, trübt dieses ganze Bild leider ein bisschen. Ich denke aber, dass wir sehen werden, dass es auch ohne Jalen Ramsey gut funktionieren kann. Und das ist einfach nur vielleicht das am Ende so, der fünfte Edelstein in der vom Infinity War von Thanos, seinem Handschuh, hätte ich fast gesagt. Jetzt fällt mir der Name davon nicht ein. Aber alle wissen, was ich meine. Und dann macht Vic Fangio einen Schnipp und zerstört gegnerische Quarterbacks. Wäre das schön. Schauen wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Aber insgesamt bin ich positiv gestimmt. Ich freue mich auf die ersten Preseason-Spiele der Dolphins, weil das ist ja auch was ich mir diese Saison vorgenommen habe, mehr einzelne Snaps zu analysieren und nicht. Ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen versucht, ganze Drives zu analysieren. Dies Jahr will ich so ein bisschen tiefer auf einzelne Plays reingehen. Ich freue mich tatsächlich auf die Defense-Plays der Dolphins, weil Tua hat es auch schon gesagt. Vic Fangio schafft es, dass vor dem Snap irgendwie alles gleich aussieht. Alles sieht gleich aus. Und was er auch gemerkt hat, es gibt viel mehr Kommunikation auf dem Platz. Aber es sieht alles gleich aus für ihn. So, und das ist ein gutes Zeichen, wenn das vorher nicht der Fall war. Und Tua hat ja auch gelernt in der Zeit, wo er jetzt in der Liga ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass er ein Rookie ist, oder kommt jetzt auch in sein viertes Jahr. Dementsprechend, also für mich da auch eine positive Entwicklung auf der Defense. Wir haben gute Defense-Spieler, wir haben da sehr gute Spieler auf jeder Position irgendwo. Und da muss man schauen, wie das Ganze klickt in der Saison. Aber bisher bin ich positiv gestimmt. Wieso sollte ich es auch nicht sein? Die Dolphins haben vieles richtig gemacht. Einzig und allein Verletzungen sind so ein großes Fragezeichen auf vielen Positionen. Das ist so ein Thema, aber das ist nichts Neues, würde ich behaupten. Ansonsten, Tobi, irgendwelche sonstigen Training-Camp-Infos von den Dolphins oder vielleicht auch irgendwas, was dich in der Liga überrascht hat?
Klar, die Verletzung hoffentlich verwechsel ich ihn jetzt nicht. Ich meine, dem Bengals Quarterback, der fällt ja jetzt ein paar Wochen erstmal aus. Da weiß man noch nicht, wie sich das Ganze so entwickelt. Den Saisonstart wird er höchstwahrscheinlich verpassen. Da ist man sich aber noch nicht so ganz sicher und dann wird man sehen. Das war so eine negative Baustelle, die mir aufgefallen ist. Und das Schicksal von Tim Patrick ist etwas, was mich sehr traurig gemacht hat. Ich hatte den irgendwann mal vor ein paar Jahren in meinem Fantasy-Team und der junge Mann hat ja nun mit diversesten Verletzungen durch seine Karriere zu kämpfen gehabt. Für den ist die Saison vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und auch dieses Jahr wird er sein Potenzial, was er in dem einen oder anderen Jahr mal angedeutet hat, nicht zeigen können. Und es ist einfach, es ist schon ein bisschen tragisch, was da mit Tim Patrick so passiert. Das ist schon, das ist mir negativ aufgefallen.
Ja, vor allem, weil er ja letzte Saison auch verletzt war. Also das ist halt, ich habe ihn, glaube ich, in einer Liga noch wieder, muss ihn jetzt auf IR setzen, auf einer Dynasty-Liga. Super ärgerlich, super tragisch einfach für den Spieler. Und Burrow, ja, er wird, glaube ich, kein Saisonspiel verpassen, aber er wird jetzt, muss erst mal ein paar Wochen aussetzen, wird aber zu Saisonstart vermutlich wieder fit sein. Und dementsprechend, ja, ist immer schade. Es sind auch noch ein, zwei andere Spieler, die Saison beendet ist, bevor sie angefangen hat. Besonders ärgerlich ist das natürlich für Spieler, die so undrafted free agent sind oder Spieler, die quasi so, wir nennen es ja immer Roster Borderliner, die halt wirklich so auf der Kante stehen und die schon nicht so viel verdienen im NFL-Verhältnis und die dann natürlich, wenn die sich jetzt Kreuzbandriss zuziehen, die keine Kohle bekommen, weil keine Garantien und die sich dann noch selber um ihre Regeneration kümmern müssen. Und das ist natürlich dann immer so der Worst Case für einige Spieler. Und da, das ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen tragischer, als wenn sich so Starspieler verletzen. Wenn sich Starspieler verletzen, ist das immer ein Aufschrei, weil natürlich das für alle einen Impact hat sozusagen, weil wenn sich jetzt Patrick Mahomes jetzt das Kreuzband reißen würde, das wäre halt für alle tragisch, für die Chiefs am tragischsten, weil die Saison wahrscheinlich abgehakt ist, aber auch für die NFL-Fans allgemein, weil sie Patrick Mahomes sich Football spielen sehen können dann in der Saison. Auf persönlicher Ebene ist es natürlich bei Spielern, die jetzt nicht so gut finanziell abgesichert sind, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da ist das Ganze natürlich nochmal auf persönlicher Ebene tragischer. Davon hört man dann halt aber auch nicht so viel. Obwohl es mindestens genauso wichtig ist. Das wollte ich dazu noch gesagt haben. Dann würde ich sagen, wir haben unsere ersten Eindrücke jetzt geschildert von den Trainingscamps. Ihr könnt gerne euch bei uns melden. Ich hatte übrigens jetzt so einen kleinen Einspieler. Ich hoffe, man hat das Intro gehört. Wir haben mehrere Nachrichten bekommen, was denn mit unserem Intro los ist, ob das Intro kaputt ist. Ich habe einen neuen PC, da habe ich das Intro noch nicht drauf, deswegen konnte ich es nachher nicht reinsetzen. Das geht auf meine Kappe. Ich hoffe, ich habe es jetzt hier nämlich bei Zencaster reingezogen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich werde es mir anhören. Wenn nicht, werde ich dann mal schauen, dass ich es wieder selber reinschneide. Es sollte funktionieren, aber die Nachrichten haben wir gekriegt. Ich habe sie auch gelesen. Ich konnte halt nicht viel machen. Jetzt habe ich was gemacht. Ich hoffe, es hat funktioniert. Und mit diesem hoffentlich funktioniert, gibt es auch Hoffnungen, die einige Dolphins-Fans haben, die ich nicht teile, weil ich sie nicht verstehe. Und zwar werden die Dolphins immer wieder noch direkt, wenn irgendwo was passiert, auf der Position Running Back, werden die Dolphins mit den Spielern in Verbindung gebracht. Dalvin Cook geistert immer noch irgendwo rum. Ich glaube, das Thema können die Dolphins fast abschließen. Und dann gibt es einen anderen Spieler, der bei den Colts unzufrieden ist, und zwar Jonathan Taylor. So, Tobi, erstes Thema Dalvin Cook. Holen wir Dalvin Cook oder geht er zu den Jets?
Also, dem Vernehmen nach haben die Dolphins ihm ja ein Angebot gemacht, was sein Berater sagt, das nicht ausreichend ist. Deswegen hat er sich woanders umgeguckt. Er war jetzt bei den Jets. Dem Vernehmen nach war er auch bei den Patriots oder soll noch zu den Patriots. Ich denke nicht, dass wir ihn holen. Wir würden ihn nur holen, wenn er ein hoffnungsloser Romantiker ist, der unbedingt mal in seinem Hometown spielen möchte. Da er ein Businessman ist, da ich ihn nicht so einschätze, dass er für die Dolphins freiwillig auf Millionen von Dollar verzichtet, glaube ich nicht, dass wir ihn holen, schon allein aus der Perspektive. Davon mal abgesehen, dass wir ja im Running Back Room nicht gerade leere Stühle vorfinden, wenn wir uns die Dolphins angucken.
Ja, und das verstehe ich tatsächlich auch einfach nicht. Also, es ist ja nicht so, dass die Dolphins nicht vorher schon einen Room hätten, der okay war. Die Dolphins haben aber in Runde 3 noch einen Running Back gedraftet. So, was wollt ihr denn noch? Und dann kamen ja die Gerüchte, dass Jonathan Taylor unzufrieden ist. Und jetzt ist der auf diese Liste gesetzt worden jetzt oder nicht? Ich habe das jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber da gab es ja auch mit der Rückenverletzung, die er angeblich hat. Und er hat gesagt, er hat keine Rückenverletzung.
Das, was Jim Irsay sagt, ist nicht das, was Jonathan Taylor sagt. Also da muss man immer vorsichtig sein. Da scheint es schwer zu kriseln bei den Colts. Und ich weiß es nicht so genau, was da jetzt stimmt und was da nicht stimmt. Ist ein bisschen schwierig zu sehen. Aber ebenso wenig sehe ich den bei den Dolphins.
Richtig, richtig wild einfach. Also vor allem die Frage ist ja auch, die ich mir gestellt habe, die konnte ich mir so gar nicht direkt beantworten. Weil was würdest du für einen Spieler vom Format von Jonathan Taylor bezahlen, Tobi? Also an Trade Value.
Ja, das ist die nächste große Frage. Also ich meine, er ist 2020er Zweitrunden-Pick und ich würde den Dolphins raten, nicht mehr als einen Tag 3 Pick da in die Waagschale zu schmeißen, was für Jonathan Taylor natürlich aus Sicht der Colts hoffnungslos zu wenig ist. Also das, was die Colts haben wollen, ist nicht das, was ich bezahlen würde.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, weil die 49ers haben ja Second, Third, Fourth und Fifth Round Pick bezahlt für Christian McCaffrey. Christian McCaffrey ist aber so ein Phänomen, ist er der beste Running Back der Liga, also in meinen Augen, weil er einfach nicht nur als Running Back unheimlich viel mitbringt, sondern eben auch im Receiving Game. Und das macht Jonathan Taylor halt überhaupt nicht. Das hat er im College nicht gemacht, weil Wisconsin damals überhaupt nicht den Ball quasi geworfen, also die haben natürlich den Ball geworfen, aber viel, viel weniger, als das jetzt in Zukunft der Fall sein wird.
Ja.
Und selbst da hat er wenig im Passing Game gemacht. So, das ist ein purer Runner, vollkommen okay. Es ist aber auch kein Derrick Henry, muss man auch sagen. Und mit unserer O-Line, dann fällt es mir schon schwer, ne? Und die Leute dann, oh ja, ein Second-Round-Pick und Okbar oder Wilson. Und ich denke mir so, wow, Leute, bleiben wir auf dem Boden. Christian McCaffrey hat einen Second, Third, Fourth und Fifth gekostet. Da würde ich erstmal einen Second und einen Fourth für abziehen. Alleine schon, weil es kein Passing-Game gibt. Ich kann mit Jonathan Taylor nicht so viel Gefahr in dem Scheme von Mike McDaniel entwickeln, wie ich es mit dem Christian McCaffrey könnte. Und das hat Shanahan ja gezeigt, wie effektiv man McCaffrey einsetzen kann. Das ist ja einfach phänomenal. Und dann ist ja nicht nur das, ich muss Jonathan Taylor ja auch noch einen langfristigen Vertrag geben. Da will er dann wahrscheinlich auch 12 Millionen oder so pro Jahr. Was bei uns nicht funktionieren würde. Aber selbst Ben müsste ich dafür eigentlich schon wieder was abziehen, weil ich muss ihm ja erstmal diesen Vertrag dann noch geben. Und dann sind wir halt bei einem, wenn wir so sagen, Third und Fifth, dann basteln wir da einen Fourth-Round-Pick draus ungefähr. Und das mag jetzt vielleicht super hart klingen, aber aus Sicht der Dolphins würde ich nicht mehr ausgeben. Und der Markt, ich meine, die Running Backs, es ist scheiße, weil wenn du halt ein Third oder Fourth oder Fifth-Round-Pick bist oder later sogar noch und performst für 3-4 Jahre und dann keinen guten Anschlussvertrag gibst, du hast nicht so viel verdient, dass es reichen würde. Und gerade als Running Back hast du natürlich auch nochmal eine etwas stärkere Belastung als jetzt als Wide Receiver, als Quarterback und so weiter und so fort. Es ist eine gelackmeierte Position aktuell. Das muss man so sagen. Aber deswegen können die Dolphins sich sagen, okay, wir geben euch, was ihr wollt. Scheißegal. Hauptsache, wir kriegen einen Top Running Back. Ich meine, ich würde es lieben, wenn Jonathan Taylor bei uns spielen würde, ja. Würde ich mir 2 Taylor-Trikots auf einmal kaufen. Aber, das ist ja, das ist leider nicht wert. So, und wir können uns das auch nicht leisten. Vom Money Value her. Dementsprechend finde ich das immer so ein bisschen wild und auch komisch, dass die Dolphins direkt, wenn da irgendwas ist, irgendwie mit in Verbindung gebracht werden. Vor allem, es gibt ja noch so viele Runningbacks da draußen. Alleine Ezekiel Elliott wäre auch noch zu haben, wenn man denn wollen würde. Aber ich sehe das gar nicht, dass die Dolphins unbedingt noch einen großen Runningback verpflichten sollten, müssen, weil unsere Ressourcen sowieso schon so eng bemessen sind und dazu auch noch Runningback einfach, wir haben Runningbacks. So würde ich das von meiner Seite aus sagen. Ist schwierig, aber ja, muss ich auch in den sauren Apfel beißen. Gibt halt nicht noch einen Badger für die Dolphins, leider Gottes. Müssen wir uns mit denen begnügen, die wir sowieso schon haben. Ja. Möchtest du da noch was hinzufügen?
Nein, ich denke, dazu ist alles gesagt.
Hervorragend. Gut, wollen wir dann, du hast gesagt, du hast die Notizen gemacht und hast gerade noch, also wir haben jetzt, Mittwoch haben wir, ne? Den 2. Nur für euch zur Einsortierung. Letzte Woche, Donnerstag, gab es die AFC East-Folge von Downset Talk. Die findet ihr auch in den Shownotes. Und weil, wieso findet ihr die Shownotes? Weil wir natürlich jetzt darüber reden. Ein bisschen zumindest. Und dementsprechend findet ihr die Folge von Downset Talk logischerweise in den Shownotes. Weil wir können ja nicht einfach über Sachen reden und die dann nicht verlinken. Das geht natürlich nicht. So, Tobi, du hast gesagt, du hast dir Sachen rausgeschrieben.
Ja, ich habe mir die knapp 20 Minuten, ich meine, es wären knapp 20 Minuten gewesen, die Herren Kröger und Franke darüber gesprochen haben, angehört und habe mir dann so meine Quick Reactions dazu in einer separaten Datei nebenbei aufgeschrieben.
Hervorragend.
Was sie auf jeden Fall so sehen, das hat vor allen Dingen der Christoph Kröger gesagt, was wir sicherlich unterstützen können. Durch den Jalen Ramsey Trade haben die Dolphins nochmal deutlich gemacht, dass sie sich in einem Fenster für einen tiefen Playoff Run sehen, und dass das Fenster offen ist. Auch hier natürlich war wieder die Situation rund um Tua Thema und Christoph Kröger hat gesagt, aus seiner Sicht, wenn Tua fit bleibt und wenn er dir eine gewisse Anzahl an Spielen gibt, dann ist Miami zumindest im Kreis der erweiterten Titelcontender. Und wenn das alles so funktioniert und wenn Tua wirklich fit bleibt, dann sehe ich das auch so, weil er geht jetzt in sein viertes Jahr. Wir haben zwar die festige Option schon gezogen, aber die hochdotierten Quarterback-Verträge der letzten Wochen und Monate hat natürlich auch Tua gesehen. Und wenn er denn einen solchen haben möchte, muss er A, gesund bleiben und B, sportlich zeigen, dass Miami ihm das auch zahlen könnte in der Theorie. Derzeit sehe ich das noch nicht mal so, dass sie ihm selbst in der Theorie so einen fetten Vertrag anbieten könnten, so wie zum Beispiel Justin Herbert ihn kürzlich bekommen hat. Also da sind wir schon bei einer Situation, wo Tua ähnlich so wie er das im letzten Jahr getan hat, sportlich abliefern muss, aber auch zeigen muss, dass er von der Gesundheit her fit bleibt und auf dem Platz stehen kann. Diese ganze Thematik war natürlich auch bei Downset Talk Thema. Das wird in jeder Season Preview von den Dolphins mehr oder weniger Raum einnehmen, dass er jetzt Jiu-Jitsu macht, dass er Judo gemacht hat, dass er mit einem neuen Helm spielt, dass er das Abrollen gelernt hat, um eben zu verhindern, dass da noch eine weitere Concussion auf ihn zukommt oder um eben zu verhindern, dass er mit dem Kopf häufiger mal wieder so auf den Boden schlägt, dass er eine Concussion bekommt, so wie ihm das letztes Jahr passiert ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass Tua nichts tut. Wer Bilder unseres Quarterbacks gesehen hat, er hat ja auch an ich will jetzt nicht sagen Körpermasse, weil ich glaube, das kommt dem nicht ganz gut, aber er hat deutlich an Athletik und an gewissen Muskelgruppen zugelegt, so dass er da auch in Anführungszeichen wehrhafter aussieht, als er das vorher getan hat.
Ja, ich wollte gerade kurz angreifen, aber Thema Vertrag. Ich hatte da ja auch direkt was geschrieben bei Twitter, glaube ich, als der Vertrag von Justin Herbert rausgekommen ist. Ich glaube, die Dolphins können es sich nicht erlauben, so einen Vertrag rauszugeben an Tua. Ich glaube, wenn die Dolphins wettbewerbsfähig bleiben wollen und ein gutes Team rund um Tua schaffen wollen, und das müssen sie, weil Tua eben kein Justin Herbert ist, weil Tua kein Joe Burrow ist, ja, da braucht es weniger. Die Frage ist, gibt sich Tua mit 40 Millionen im Jahr oder 35 Millionen im Jahr zufrieden? Das bezweifle ich nämlich, wenn wir sehr erfolgreich sind. Und das wird in meinen Augen wird das ein Problem sein. Patrick Mahomes hat schon gesagt, ihm ist jetzt die Legacy wichtiger. Ich meine, gut, der hat halt seinen 500 Millionen Vertrag über 10 Jahre. Alles gut. Die Frage ist, wie viel können die Dolphins sich erlauben, wenn Tua so weiterspielt, für ihn zu bezahlen? Das ist für mich eine Frage, die ist franchise-weisend, weil wir spielen mit einem Quarterback, der im besten Falle mal eine Saison haben kann, wo er vielleicht ein Top-5-Quarterback ist. Aber auf Dauer ist er eben nicht in dieser Top-5-Riege. Weil dafür sind andere Quarterbacks ihm einfach individuell von den Anlagen her überlegen. Und das fängt aber an, dass manche Spieler jeden Wurf machen können und hört dabei auf, dass Spieler weniger verletzt sind. Dementsprechend schwierige Situation für die Dolphins, meiner Meinung nach. Tobi, hast du eine ungefähre Zahl oder sagst du, das ist Quatsch, was ich erzähle? Dolphins sollen Tour 55 Millionen im Jahr bezahlen oder wie siehst du diese ganze Situation?
Na, also du musst auf jeden Fall seine Verletzungsgefahr musst du in irgendeiner Art und Weise durch den Vertrag darstellen. Das kannst du natürlich machen, indem du die Garantien relativ gering hältst und die relativ runterschraubst, aber nichtsdestotrotz Stand heute ist er natürlich von diesen Zahlen, die da im Umlauf sind, weit entfernt. Also die würde ihm, glaube ich, niemand in der momentanen Situation zahlen. Und dann geht das Geschacher los. Mit wie viel weniger kann er sich zufrieden geben und mit wie viel weniger kann sich die Franchise zufrieden geben? Und ich befürchte fast, dass wir in 2 Jahren tatsächlich vor der Situation stehen, dass wir uns da anders orientieren könnten, weil die Gap zwischen dem, was Tua will und dem, was Miami zahlen möchte, zu groß ist. Ich freue mich jetzt auf mindestens 1 bis 2 Saisons mit Tua, aber was danach kommt, das kann man frühestens in der nächsten Offseason sehen. Also man wird erst nach dieser Saison wirklich sagen können, ob Tua überhaupt eine Möglichkeit hat, in die Nähe eines solchen Vertrages zu kommen. Derzeit sehe ich das nicht.
Ja, okay, aber wo würdest du Tua denn, wo würdest du ihn sehen, geldtechnisch?
Boah, da müsste ich jetzt mal eben gucken, wieso die Payrolls der verschiedenen Quarterbacks aussieht. Also in die Top-Kategorie gehört er nicht, das habe ich ja schon gesagt. Und wenn du dir anguckst, was zum Beispiel momentan so einen Dak Prescott verdient oder so, der hat für dieses Jahr 26,8 Millionen auf der Uhr stehen. Das finde ich ist ein bisschen wenig, weil da dessen Gehalt in den nächsten Jahren exorbitant ansteigt, aber wenn du mir eine Zahl aus dem Kreuz leiern willst, 32,5 Millionen im Jahr, so um den Dreh.
Okay, boah, das ist, da weiß ich, ja, bin ich gespannt, ob er das mitmacht oder eben nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, schauen wir mal. Aber da habt ihr zumindest schon mal Hausnummern und da haben wir uns zumindest mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt.
Naja, und also realistisch wären Angebot so, weiß ich nicht, so um die 40, aber wenn du siehst, dass die guten Quarterbacks jetzt alle so bei um die 50 Average rausgehen, da ist da natürlich schon eine Riesenlücke. Und sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht, dass man sich da irgendwie einig werden würde, wenn nicht die sportliche Seite so sich derart verbessert, dass die Dolphins sagen, ja, okay, machen wir. Heißt, wenn er was gewinnt, kann er cashen. Wenn nicht, sehe ich es schwierig.
Na, schauen wir mal, wie sich das am Ende ausgeht. Aber ja, das ist zumindest schon mal so ein Gefühl. Gut, dann haben wir das Thema und ja, die Jiu-Jitsu-Geschichte und dass er mit dem neuen Helm spielt und er fühlt sich auch deutlich wohler, das hat er schon gesagt. Mike McDaniel hat er auch wieder so in seiner typischen Art und Weise, könnte man fast sagen, meinte so, ja, einmal ist Tua so zurückgestolpert und dann hat er einfach eine Rückwärtsrolle gemacht und ist wieder auf den Beinen gelandet. Das war sehr beeindruckend. Von wegen Jiu-Jitsu-Training und so. Und ja, ich denke, das hilft auf jeden Fall. Und dann muss man sehen, ob Tua wirklich mal eine ganze Saison vielleicht gesund bleiben kann. Weil davon hängt unsere Saison natürlich deutlich ab. Wir haben jetzt vielleicht einen besseren Backup-Quarterback im Vergleich zur letzten Saison, auch wenn natürlich viele Teddy Bridgewater zu Beginn der Saison in den Himmel gelobt haben, was sich am Ende der Saison doch nicht so herausgestellt hat, dass das so positiv war. Aber gut, so ist das auch manchmal. Aber was hast du dir noch aufgeschrieben?
Sie sehen das Problem, was offensichtlich ist, was natürlich jeder sieht, der sich mit den Dolphins beschäftigt, die Offensive Line. Sie gehen in eine ähnliche Richtung, die wir auch gehen würden. Miami hat drei gute bis sehr gute O-Liner. Sie haben mit Isaiah Wynn in der Offseason jetzt jemanden geholt, der die Verletzungsanfälligkeit von Terron Armstead ein bisschen schmälern kann, weil Isaiah Wynn ja von Hause aus Left Tackle ist. Also es wäre mindestens ein sehr starker Backup für Terron Armstead. Und ich denke, das wird man in der Saison brauchen, weil er dir keine 17 Spiele wird geben können. Ich wäre schon zufrieden, wenn er 14, 15 uns gibt. Das wäre wichtig. Aber was danach kommt, ist halt das, was Down Set Talk als problematisch sieht und das, was eigentlich alle als problematisch sehen, weil wenn Liam Ickenberg und Austin Jackson in die Starting Line müssen, ist es natürlich mit der Protection für Tua auch ein bisschen schwieriger. Also ich warte immer noch darauf, dass die Dolphins da irgendwas machen und noch einen weiteren Move tun. Was Downset Talk positiv erwähnt hat, ist, dass die Dolphins was getan haben, aber eher so im Backup, zweite, dritte Reihe Bereich mit Okboye, Denfini und die Spieler, die wir da geholt haben. Wir haben ja noch einen Robert Jones. Das sind halt alles Spieler, die gute Backups sind, aber so von der Starting O-Line ist Miami auf zwei Positionen höchst wackelig besetzt. Und das kann man nur unterstreichen. Das ist so. Und da wird man dann sehen, wie Austin Jackson aus seiner Verletzung zurückkommt. Und naja, wir doktern da ja schon seit diversen Jahren an unserer O-Line rum.
Das stimmt. Aber die Frage ist ja, ich habe mich das auch gefragt, warum haben die Dolphins bisher noch nichts gemacht? Ist man wirklich so sehr von dieser aktuellen Line überzeugt oder woran liegt das, Tobi?
Das ist die große Frage. Also ich hatte ja darauf gehofft, dass sie einen Plan B in der Hinterhand haben. Nur haben wir jetzt August und so langsam glaube ich, dass da kein großartiger Plan dahinter steht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich nicht im Trainingscamp bin. Ich sehe die Leistungen der Line nicht. Es wird der zentrale Kritikpunkt sein, wenn es eben mit der Offense nicht funktioniert.
Ja gut, dann ist sowieso riesengroßes Problem, wenn wenn das in die Hose geht, gerade wegen sowas. Aber ja, also bisher, es gäbe ja auch noch O-Line auf dem Markt. Oder wartet man jetzt nur auf, ich sag mal, Mitte August? Also ich verstehe es nicht, weil eigentlich so für mich persönlich ist es halt schon wichtig, dass sie sich so ein bisschen zumindest einspielen, dass man nicht zwei Wochen oder eine Woche vor Saisonstart sagt, okay, nö, dann holen wir jetzt noch mal einen O-Liner. So, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Für mich zumindest. Oder bin ich da falsch gewickelt?
Nein, nein, also ich verstehe auch nicht so ganz, wo da jetzt noch irgendwo was großartig herkommen sollte, weil die Klasse der O-Liner, gerade was so jetzt auch die Free Agency oder sowas angeht, die den Dolphins da wirklich weiterhelfen könnte, auch selbst in der Theorie, ist ja sehr, sehr, sehr klein. Ich meine, Jesse Davis macht lieber seine Probetrainings, Gott sei Dank, bei anderen Teams, aber das, was man hat, ist ein Dalton Reisner, der nun aber auch nicht günstig wird und in erster Linie Guard ist. Was mit Taylor Lewan ist, ob der überhaupt wieder spielen kann. Ich meine, der ist 32, kommt aus einer riesigen Verletzung zurück, ist eigentlich eher Left Tackle als Left Guard. Also da werden die Optionen sind dünn. Und ich sehe derzeit nicht, wo da jetzt noch, was so trade-technisch angeht, wo da noch einer herkommen soll. Also man scheint offensichtlich mit den Spielern, die man momentan da hat, zufrieden zu sein, dass das ausreichend ist. Sehe ich ein bisschen anders, aber gut, das habe ich auch schon vor einem Jahr anders gesehen.
Das ist wohl so. Und ich weiß nicht, was. So, und entweder gibt man Dalton Reisner so einen günstigen Einjahresvertrag, so einen Prove-It-Deal, oder man sagt halt, wir binden dich für 3-4 Jahre als Left Guard, und dann kriegt er halt seine 8 oder seine 6, 7, 8 Millionen.
Dafür wirst du ihn wahrscheinlich nicht bekommen, weil er weiß, dass er der beste verfügbare O-Liner ist. Das wissen alle anderen auch. Und sobald er der Erste im Trainingscamp zu Boden geht, steigt natürlich auch der Preis für Dalton Reisner relativ stark an. Also der wird für wahrscheinlich 6-7 Millionen für ein Jahr nicht kommen wollen, schätze ich.
Ja, gut, aber dafür, da muss man einfach klipp und klar sagen, auf was für ein Niveau sieht er sich denn? Weil er ist nicht schlecht, aber er ist auch kein Top-Guard. Also er ist halt nicht auf dieser, für mich persönlich, auf dieser Ebene mit Frank Regno, mit einem Ryan Jensen von den Buccaneers, Ben Powers von den Broncos. Da ist er für mich nicht. So, das ist halt diese 12, 13 Millionen Schiene. Die Frage ist halt, ist er zum Beispiel besser als Ethan Pocic, Connor Williams, Connor McGovern? Ist er besser? Alex Kapper? Das sind so die Spieler, wo ich die miteinander vergleichen würde. Und da würde ich halt sagen, sehe ich ihn auch. Und wenn er sagt 10 Millionen, dann also ich glaube, dann hätte er schon längst unterschrieben, wenn ihm das wer bieten würde. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass er für 7 Millionen zu haben ist, einfach weil der Markt offensichtlich nicht so da ist. Und das fällt ja relativ schnell ab bei den Guards. So, wenn ich überlege, Connor McGovern und Connor Williams sind 24 und Nummer 25 nach Average Salary, 7,5 und 7 Millionen. Und dann fällt es aber auch schon relativ schnell ab. Ja, Patrick McCarry von den Ravens ist mit 5,15 Millionen schon auf Platz 30. So, na? Dan Freeney ist auf Nummer 39 mit seinen 3,25 Millionen. Nur um euch da mal mit ein paar Zahlen beschmissen zu haben, damit ihr so ein Gefühl auch dafür kriegt, was Spieler denn so kosten können. Also ich sehe nicht, dass er so teuer ist. Ich weiß, dass er das vielleicht haben will. Ich deswegen persönlich sehe ihn aber nicht so teuer.
Deswegen wartet er ja auch. Ne?
Ja, aber wer bietet ihm das denn? Also wer bietet ihm das, wenn er es jetzt nicht schon getan hat?
Naja, derjenige, der in Zugzwang gerät.
Ja, aber also da weiß ich nicht, ob das wirklich so eine geschickte Situation ist oder ob ich dann nicht sage, okay, ich guck mich weiter um und überleg dann, ob ich nicht einen Taylor Lewan mir hole und den auf Guard schiebe wegen seinen Verletzungen. Ein Eric Fischer, ob ich den nicht reinschiebe, weil er da weniger machen muss. Oder ein Matt Skura oder ein Jesse Davis als Guard. Ja. Also, weil die kosten deutlich, deutlich weniger. So, also die Frage ist ja, wie viel mehr kann er verlangen? Und da bin ich noch unentschlossen, um das mal so auszudrücken.
Ja, und ich gucke es mir mit Spannung an und gucke dann, für wie viel er wo unterschreibt.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant.
Das wird es auf jeden Fall werden.
Was? Okay, dann haben wir die Sachen auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Was hast du noch auf deiner Liste stehen zu Downset Talk?
Was die auf jeden Fall sehr kritisch beleuchtet haben, ist Tight End Tiefe, was da so ist, weil bis auf die Tight Ends und bis auf die O-Line sagen beide, die Dolphins haben ein eigentlich komplettes Team, bis auf diese beiden Positionen. Das gefällt ihnen ziemlich gut. Aber die sind sich halt nicht so sicher, was Eric Sorbert, Durham Smythe und die anderen Vertreter auf der Tight-End-Position bei den Dolphins zu machen. Sie haben dann immer dann auf Gesicki rumgeritten, dass wir ihm den Franchise-Tag gegeben haben und so weiter und so weiter. Am Ende sind sie dann aber doch noch dazu gekommen, dass die Bedeutung des Receiving Tight Ends bei den Miami Dolphins gerade unter Mike McDaniel stark nachgelassen hat. Das sieht man ja schon alleine aufgrund der Tatsache, dass Mike Gesicki im letzten Jahr, ich glaube, unter 350 Receiving Yards hatte und dafür musste ihm dann keinen Franchise Tag geben. Diese 350 Yards werden die anderen Tight Ends, die wir momentan im Roster haben, auch hinbekommen, deren primäre Aufgabe ja in erster Linie erstmal das Blocken ist, um als zusätzlicher Blocker dann in der Line zu stehen, um die Protection für Tua noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Das sehe ich also ähnlich. Wir brauchen nicht diesen splashy Tight End, der weiß Gott, wie viel verdient oder wie viel haben möchte und wie viele Catches und keine Ahnung was haben möchte. Dafür haben wir und das hat Downset Talk auch gesagt, ein Wide Receiver Duo, das locker in der Lage ist, 3200, 3300, 3400 Yards in der Saison zu erzielen. Die Möglichkeiten haben wir. Was Downset Talk da kritisch angemerkt hat, ist die Receiver Tiefe. Es gibt zwar einen Cedric Wilson, es gibt zwar Robbie Chosen, es gibt zwar Braxton Berrios, aber ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn Hill oder Waddle runtergehen und verletzt sind, dann haben wir ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Wir sind in der ersten Reihe da elitemäßig aufgestellt und gerade ein Cedric Wilson muss in seiner zweiten Saison bei den Miami Dolphins zeigen, dass er das Geld, was er bei uns verdient, auch nur im Ansatz wert ist. Also es kann nicht mehr so weitergehen, dass er der bestbezahlte Returner der Liga ist, weil dafür haben wir jetzt Braxton Berrios geholt. Also von Cedric Wilson muss in dieser Saison wesentlich mehr kommen.
Ja, wobei ich das gar nicht so kritisch sehe, weil, na klar, wenn einer der beiden runtergeht, dann bist du eingeschränkter. Klar, das ist alles richtig. Aber so ist es halt. So, du kannst halt nicht 10 Wide Receiver unter Vertrag nehmen, die halt in dieser Kategorie unterwegs sind. Das funktioniert einfach nicht. Also, ja, man kann das anmerken, vollkommen richtig. Frage ist, was hättest du dagegen machen sollen? Also dafür finde ich uns da trotzdem in der dritten oder zweiten Reihe noch nicht schlecht aufgestellt. Und wir haben vielleicht das beste Wide Receiver Duo der Liga. Und dann haben wir Nummer 3, Nummer 4, die okay sind. Also das sind natürlich keine, auf denen du eine Offense aufbauen kannst, aber das kannst du irgendwann auch nicht mehr das kannst du auch irgendwann nicht mehr verlangen von den Spielern. Und ich denke, dass wir da nicht so schlecht aufgestellt sind. Man sollte es natürlich kritisch sehen, wenn sich einer der beiden Star-Wide Receiver verletzt. Das sollte man definitiv anmerken. Da gebe ich recht.
Dann als weiteren Punkt, um auch die Offense mal abzuschließen. Sie sind beide gespannt. Sie sehen unser Running Back Core durchaus als gut besetzt an. Auch da, also sie haben natürlich immer mit ein bisschen mit Devin Cook spekuliert, aber da hat, glaube ich, gerade Adrian Franke dann auch gesagt, brauchen die Dolphins eigentlich nicht. Und er sieht es eher nicht so, dass der kommt. Sie erwarten aber von Mike McDaniel und seiner Offense eine Weiterentwicklung des Laufspiels. Gerade weil jetzt die Bedeutung auf der Tight-End-Position abgenommen hat, erwarten sie viel mehr 12 Personal und generell auch viel mehr Dinge, wo man den Speed, den Mostert hat, den Wilson hat, den unser neuer Rookie Duvon Achane mitbringt, hat, dass man den einsetzt, irgendwelche Jet Sweeps oder so, und dass man da auch wirklich eine kreative Weiterentwicklung im Laufspiel sieht. Das hatten wir ja bei der Verpflichtung von unserem Fullback Alec Ingold im Dolphins Drive auch angesprochen, dass wir da sehen, dass Mike McDaniel hier vielleicht einen stärkeren Fokus drauf legt oder einen anderen Fokus drauf legt, dass wir dieses Jahr vielleicht mal ein kreatives Laufspiel bekommen, was deutlich stärker ist als das, was wir in den letzten Jahren hatten.
Genau, ja, da bin ich auch gespannt, wie das laufen wird, aber guter Wortwitz. Und ja, da kann man nicht viel zu sagen. Es sind halt gut, solide Running Backs, es ist nichts Atemberaubendes. Ich denke, das kann sehr, sehr gut sein. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt nichts Wildes, aber ich denke, es ist gut und ich denke, es wird sich auch weiterentwickeln unter Mike McDaniel. Muss man sehen. Hast du denn noch etwas?
Na klar, sie sind dann natürlich auch auf die Defense eingegangen und da sind sie alle sehr gespannt, was da kommt. Adrian Franke hält mit natürlich Jalen Ramsey, die Dolphins auf dem Papier mit dem Talent, mit dem Coaching von Vic Fangio, die Dolphins auf jeden Fall für eine Top 5 Defense der Liga. Er sieht auch hier eine Weiterentwicklung, die ja zwangsläufig schon alleine dadurch sein kann, dass wir nicht mehr Josh Boyer am Rand stehen haben, sondern Vic Fangio. Was da so ein bisschen kritisch angemerkt wurde, ist, dass Vic Fangio jetzt in der letzten Saison eher beratenderweise tätig war bei den Eagles. Was positiv gesehen wurde, ist aber, dass viele defensive Schemata, die in der NFL momentan unterwegs sind, auf dem Fangio-System aufbauen. Also, dass der ein absoluter Experte und ein absoluter Fachmann ist, der durchaus auch Spieler entwickeln und besser machen kann. Das sehen sie beide. Dann haben sie noch ein Loblied auf Jalen Phillips gesungen, weil sie den beide im Draft relativ hoch hatten. Hatten wir ja auch. Und sie haben die Breakout-Season letztes Jahr durchaus als angemessen gesehen. Was sie allerdings dann noch erwarten, ist die Tatsache, dass sie denken, dass unsere D-Line in dieser Saison mehr an Verantwortung übernehmen muss und weniger so auf die Secondary zukommt, sondern dass da mehr auf die, auch durch die ausbleibenden Blitze, die jetzt unter Boyer ja relativ oft der Fall waren, die unter Fangio jetzt eher kreativ gehandhabt werden könnten, dass da mehr Verantwortung auf die D-Line kommt, dass die Dolphins da aber das Talent und die Qualität haben, um das wirklich schultern zu können, damit sie eine sehr gute Defense auf den Platz stellen. Da wurde besonders die Tiefe erwähnt und die ist ja bei den Dolphins tatsächlich auch gegeben. Schon alleine, wenn man auf Edge sieht, dass wir mit einem Emmanuel Ogba als dritten Edge-Defender agieren können, dass ein Christian Wilkins auch notfalls auf Edge gezogen werden könnte, dass wir auf Defensive Tackle mit eben Wilkins, Davis und Sexila, da haben sie nochmal erwähnt, dass sie den für maßlos unterschätzt halten. Das ist ja tatsächlich dann so. Der hat so viel Wert für unsere Defense, das glaubt man manchmal gar nicht. Aber dass sie da gucken und auch sehr, sehr, sehr gespannt sind, wie sich das Ganze dann unter Vic Fangio entwickeln wird. Und dass sie damit rechnen, dass gerade Bradley Chubb auch nochmal einen Schritt nach vorne macht. Da fiel dann wieder der Name deines Lieblings Jadeveon Clowney in dem Zusammenhang.
Ja, natürlich fällt die da.
Natürlich, muss ja.
Bester Mann.
Naja.
Ich weiß noch nicht, warum wir den nicht verpflichtet haben.
Ja, es ist, vielleicht verpflichten wir ja noch irgendeinen, aber ich glaube eher nicht. Und sie sind nochmal deutlich auf unser Linebacker-Upgrade durch Jerome Baker und Long Junior eingegangen. Dass es da dann wahrscheinlich nochmal deutlich eine Verbesserung gibt. Alles in allem ziemlich positiv.
Ja, wie würdest du, also alles in allem ziemlich positiv, sagst du, wie würdest du es allgemein bewerten? Also
an vielen Stellen
recht oder
fair. Auf jeden Fall fair. Also sie haben sich da schon mit auseinandergesetzt und haben sich das Ganze angeguckt und haben die ganze Nummer nicht nur an Tour aufgehängt, sondern das ging schon mehr in die Breite. Das sieht man alleine daran, dass das Zeit in Anspruch genommen hat. Andere haben für das Format dieser Teams 7 bis 8 Minuten zur Verfügung, mit der man dann ein ganzes Team durcheiern muss. Die haben sich da auch wirklich dann Zeit für genommen, um es wirklich in die Tiefe zu analysieren, und es war fair. Abschließend hat gerade auch Christoph Kröger gesagt, er traut den Dolphins 11 oder 12 Siege zu. Und das muss unser Anspruch sein dieses Jahr.
Das denke ich da auch. Also da sollten wir auf jeden Fall, also zumindest 2-stellige Sieganzahl sollte möglich sein. Da sprechen wir dann kurz vor Saisonbeginn bestimmt nochmal drüber. Aber insgesamt fand ich die Analyse auch sehr, sehr allumfassend, und auch, man ist auf viele Spieler eingegangen. Das fand ich auch sehr positiv, dass man halt nicht nur sagt, hier 1, 2, 3 Starspieler nennt und dann war's das, sondern man ist wirklich, hat viele Spieler genannt zumindest auch, und ist da so mehr oder weniger dann auch halt auf den 3., 4. Wide Receiver gegangen, auf den 4., 5. Edge-Spieler, Linebacker und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr gut und kann man sich definitiv antun. Hervorragend. Cool. Gibt es noch was du loswerden möchtest?
Das, was wir nicht besprochen haben, was ich euch vom Podcast gestern schon mitgeteilt habe, was auch heute durch die Medien ging. Eine gute Freundin unseres Podcasts hat einen neuen Job. Die Tiziana wird zusammen mit dem Kutsche und einem dritten jungen Mann, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, für das RTL-Radio zuständig sein in Bezug auf Football. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ihr auch schon in eurem und in meinem Namen gratuliert und da wird es sicherlich in dieser Saison den ein oder anderen Berührungspunkt geben. Freut mich sehr für sie, gerade weil sie ja auch in den letzten Jahren immer wieder bei uns und beim Fanclub Mockdraft dabei war. Und das verfolgt man dann ja doppelt gerne. Des Weiteren soll ich allen Hörern vom Dolphins Drive schöne Grüße von Roman Motzkus bestellen. Den habe ich am Wochenende getroffen. Das war sehr interessant. Vor allen Dingen, er hat so ein bisschen was erzählt und es war interessant, so zwischen den Zeilen zu lesen und es war interessant zu hören, was er nicht gesagt hat. Das mal ganz wertfrei.
Ja, da sprechen wir dann vielleicht auch mal nochmal genauer drüber, auch bei einer ruhigen Minute. Und dann, ja, finde ich aber cool. Und ja, freut mich ja super für Tiziana. Hat sich definitiv verdient, dort jetzt zumindest mit, im ersten Schritt mit dem Boot zu sein. Und dann schauen wir mal, was dann noch von kommt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, war auf jeden Fall wieder eine nice Sache. Etwas kürzer heute, haben wir doch geschafft, Tobi.
Ja, ich habe mich zusammengerissen.
Na, ist gut. Wir haben noch eine längere Season vor uns, dementsprechend langsam anfangen und stark aufhören, ja, damit wir den Super Bowl auch gewinnen können. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt, kommentiert. Wie gesagt, wenn ihr auch sagt, hey, das ist cool, dass ihr auf den Content von anderen Leuten reagiert, oder wenn ihr da auch Vorschläge habt, worauf wir reagieren sollen, dann gucken wir uns das zumindest an, ja. Und wenn euch das zusagt, sagt uns einfach Bescheid. Wie gesagt, wir haben das jetzt so zweimal reingebracht. Wir werden vielleicht auch noch auf die Wide Receiver reagieren, auf das Wide Receiver Ranking, vielleicht auch auf das Defensive Ranking. Müssen wir mal schauen. Wenn euch das zusagt, sagt uns das Bescheid, weil euer Feedback ist nachher das, wovon wir auch leben. Also wovon wir auch sagen, okay, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann cool, können wir das mehr mit reinnehmen. Nice Sache. Aber dafür brauchen wir eure Unterstützung und euer Feedback. Weil wir wollen natürlich nicht dann unsere Energie dafür aufwenden, wenn ihr was gar nicht hören wollt. So, das bringt keinem was. Meine, ich würde auch Sachen machen, die mir Spaß machen. Also mir macht, ich würde auch Sachen machen, die mir Spaß machen. Aber insgesamt, wenn ihr da auf irgendwas Bock habt, dann würden wir uns natürlich damit beschäftigen. Und dementsprechend, lasst es uns wissen. Vielleicht kommt da demnächst mehr, auch bei den Reactions. Aber wie gesagt, lasst uns bitte Feedback da. Überall da, wo es Podcasts gibt, ist das inzwischen fast möglich. Ansonsten auf Twitter einfach. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir weiterhin, dass wir jetzt von Verletzungen verschont bleiben. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.